Defense Technology umfasst die Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung der militärischen Fähigkeiten und der nationalen Sicherheit. Quantenbasierte Technologien, künstliche Intelligenz, Robotik und autonome Waffensysteme, Big Data Analytics, aber auch Hyperschallwaffen und natürlich Weltraumtechnologien und, man darf das nicht vergessen, neue fortschrittliche Materialien. Defense Tech verändert natürlich Streitkräfte, nicht nur durch diese neuen Systeme, sondern vor allem durch neue Anforderungen. Können wir was machen? Ja. Also man darf sich niemals kleiner machen, als man ist.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Wir sehen es an der Ukraine und im Nahen Osten. Der Krieg ist digital, datengetrieben und schnell geworden. Doch wo ziehen wir die Grenze? Wie macht man das Bundeswehr fit für die Zukunft, wenn sich die Technologie schneller entwickelt als das Vergabegesetz? Kann ein Algorithmus den Frieden sichern? Wie viel Kontrolle geben wir ab, um es zu schützen? Ich bin Ute Axmann und das ist eine weitere Folge von Hergehört. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr wieder zuhört, wo immer ihr auch gerade seid. Heute tauchen wir tief ein in die Welt von Defense Technology, kurz Defense Tech genannt. Und Clara vom Webteam ist heute auch wieder als Co-Moderatorin mit dabei. Hallo Clara.
Hallo, danke, es freut mich sehr, dabei zu sein.
Wie viele von euch bereits wissen, ist Clara ständig in den sozialen Medien unterwegs und hat sich in der Community umgehört, welche Fragen und Meinungen es zum Thema Defense Tech gibt. Clara, wie bist du da diesmal vorgegangen?
Ich habe auf Instagram auf unserer Seite Bundeswehr Online den User ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, was interessiert dich an dem Thema, was sind deine Fragen zu diesem Thema oder was würde dich ganz besonders interessieren?
Ja, und wir stellen diese Fragen heute an Herrn Oberstmagister Daniel Hickes-Wurm. Er beschäftigt sich im Verteidigungsministerium intensiv mit Verteidigungsforschung, Sicherheitspolitik und Rüstung. Hallo Daniel, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Daniel, Defense Tech gilt als Schnittstelle zwischen modernster Technologie und Verteidigung. Aber was bedeutet der Begriff genau? Worüber reden wir hier eigentlich?
Ja, ich würde sagen, Defense Technology umfasst die Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung der militärischen Fähigkeiten und der nationalen Sicherheit. Also man kann vielleicht festhalten, dass in Ergänzung zur klassischen Kriegsführung, die sich hauptsächlich auf physische Waffen und direkte Konfrontation konzentriert, dieser Defense-Tech-Bereich auch vor allem digitale Lösungen, autonome Systeme, vernetzte Kommunikation und intelligente Überwachung umfasst. Wir reden hier also von einem Defense-Tech-Ökosystem, das sowohl aus Startups, Investoren, aber natürlich auch aus Streitkräften, Beschaffung, Testfeldern und industrieller Skalierung besteht und sich über ein sehr breites Spektrum von Bereichen erstreckt, die alle, und das ist letztlich auch der Zweck, zur Stärkung der militärischen und zivilen Verteidigungsstrukturen beitragen sollen. Dazu gehören etwa Luft- und Raumfahrttechnologien, also alles, was hier im Bereich der Satelliten- und Weltraumüberwachungssysteme zu nennen ist, der Themenkomplex Cybersicherheit, also dort, wo es um den Schutz von IT-Infrastrukturen, aber auch sensible Daten vor digitalen Angriffen geht. Wir reden hier über elektronische Kampfführung, also der Einsatz von Technologien zur Störung und Abwehr feindlicher elektronischer Signale. Es geht hier ganz allgemein um Überwachungssysteme, aber auch Kommunikationssysteme. Es geht hier um unbemannte Systeme, Drohnen, autonome Fahrzeuge, aber, und natürlich das ist ein ganz starkes Thema, künstliche Intelligenz, wo wir also die Anwendungen von logistischer Planung bis hin zur Navigation, autonomen Kampfsystemen wie Drohnen, Panzern oder Booten, aber natürlich auch Lagebilderstellungen, Echtzeitauswertung von Sensordaten und so weiter.
Das ist ganz schön umfangreich. Clara, es sind ja auch zahlreiche Fragen von der Community gekommen zu diesem Thema. Was war denn so eine der dringlichsten Fragen?
Ja, eine Frage unserer User war, welche technologischen Entwicklungen aus aktuellen Konflikten militärisches Denken nachhaltig verändert haben.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde vielleicht hier exemplarisch zwei herausgreifen wollen. Das eine ist die Drohnenkriegsführung, das andere sind Beeinflussungsoperationen im Informationsraum, vor allem über soziale Medien. Das sind also wirklich zwei Beispiele für technologische Entwicklungen, welche die globale Sicherheitslandschaft tiefgreifend verändert haben. Beide haben gemein, dass sie sowohl staatlichen als auch nichtstaatlichen Akteuren Operationen ermöglichen, die kostengünstig und gleichzeitig sehr wirkungsvoll sind. Das Aufkommen der Drohnenkriegsführung als prägendes Merkmal der Konflikte des 21. Jahrhunderts hat die militärische Strategie, aber vor allem auch die Beschaffung und die Dynamik auf dem Schlachtfeld verändert. Also unbemannte Luftfahrzeuge und maritime Systeme dienen heute als zentrale Voraussetzungen für Tiefenangriffe, präzise Zielerfassung, aber auch Echtzeitaufklärung. Insbesondere der Konflikt in der Ukraine, aber auch im Iran verdeutlichen mittlerweile das Ausmaß, die Geschwindigkeit und die strategischen Auswirkungen dieser Systeme und veranlasst Staaten, aber auch Bündnisse und Allianzen dazu, sich eben rasch an diese neuen Realitäten anzupassen, um eben hier verteidigungsbereit zu bleiben und eben diese neuen Technologien auch entsprechend effizient einsetzen zu können. Analysen zufolge kommen KI-Systeme dabei eben auch erstmals breit in operativen Entscheidungsfindungsprozessen zum Einsatz, also etwa bei der Auswertung großer Datenmengen, aber auch der Zielidentifikation und der Beschleunigung der militärischen Entscheidungsfindung allgemein. Ein Beispiel, was wir jüngst gesehen haben, spielt dabei das KI-Modell Claude des US-Unternehmens Anthropic. Berichten zufolge wurde also dieses System von US-Streitkräften im Rahmen der Angriffe auf den Iran eingesetzt, um militärische Planungen und Zielanalysen zu unterstützen. Das Modell wurde in militärische Systeme integriert und half dabei, große Mengen an Daten, also Satellitenbilder vor allem, aber auch Überwachungsdaten und andere nachrichtendienstliche Informationen auszuwerten und daraus potenzielle Ziele abzuleiten. Es gibt jedoch auch mittlerweile Überwälfungen mit der Firma Anthropic, da diese nicht für militärische Zwecke instrumentalisiert werden wollen und daher vom US Department of War auch mittlerweile als Sicherheitsrisiko in der Lieferkette eingestuft wurden. Also man sieht an diesem Beispiel vielleicht auch ganz schön diese Ambivalenz dieser Dual-Use-Technologien, die wir also sowohl für zivile als auch militärische Anwendungen breit nützen können. Das zweite Beispiel, das ich zurückführen würde, das wären die Beeinflussungsoperationen. Wir sprechen hier also zum Teil von Informationskriegsführung, die ja grundsätzlich immer schon Bestandteil von Konflikten war. Was sich aber eben seit der Informationskriegsführung der Zeit des Kalten Krieges bis hin zu diesen heutigen Einflussoperationen verändert hat, ist eben die Informations- und Medienlandschaft, über die Narrative verbreitet werden können. Also in den letzten zwei Jahrzehnten haben staatliche, aber vor allem auch nichtstaatliche Akteure zunehmend das Internet genutzt, um politische und militärische Ziele zu verfolgen. Also indem sie eben zum Beispiel traditionelle militärische Operationen mit Cyberangriffen und Online-Propagandakampagnen kombinieren. Und heute, anders als eben in der Vergangenheit, als Desinformationskampagnen eher langsam, teuer und auch datenarm waren, bieten eben zum Beispiel soziale Medien eine Vielzahl von Akteuren ein schnelles, kostengünstiges und das ist vielleicht auch entscheidend, datenreiches Medium, um eben ein sehr breites Zielpublikum zu erreichen, die öffentliche Meinung eben zu beeinflussen und Narrative in gesellschaftliche Diskussionen einzuschleusen. Ich darf vielleicht an dieser Stelle auch auf den wirklich tollen Podcast mit Michael Sucker verweisen, der auch zu diesem Thema hier stattgefunden hat. Soziale Medien bieten eben verschiedenen Akteuren, die vor allem politische Ziele verfolgen, ein günstiges und schnelles Mittel. Also sie stehen gleichermaßen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren, Individuen und Gruppen zur Verfügung. Somit kann man schon bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, von einem Macht- und Souveränitätstransfer in Richtung Individuum sprechen, der durch diese neuen Medien und Technologien stattfindet. Es handelt sich hierbei einerseits um eine Herausforderung für den Staat, aber auch für die Gesellschaft insgesamt.
Den Link zu diesem Podcast findet ihr dann in den Shownotes. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei Begrifflichkeiten. Wir hören oft den Begriff Dual Use. Kannst du uns ein paar Beispiele für Technologien nennen, die heute sowohl unser Smartphone sicherer machen, als auch in der Frontlinie eingesetzt werden können?
Also Dual Use Produkte, Technologien sind im Wesentlichen genau diese Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar sind. Also in unseren Smartphones kommen zahlreiche Technologien zur Anwendung, die auch in anderen Kontexten militärische Überlegenheit schaffen können. Zum einen wäre da zum Beispiel der Schutz von Informationen, also im Bereich der Verschlüsselung von Nachrichten. Wir sehen das auch in Apps wie zum Beispiel WhatsApp oder Signal, wo es eben private Kommunikation schützen soll. Das ermöglicht es aber natürlich auch im Militär, dieselben Algorithmen, dieselben Systeme hier vorab hören, geschützte Kommunikation einzurichten. Es betrifft natürlich auch den gesamten Bereich Navigation. Wir stützen uns ja sehr stark auf GPS und Satellitennavigation ab. Das hilft also einerseits im Bereich des Smartphones natürlich auch. Wir sehen das, wenn wir keine Verbindung haben. Die modernen Smartphones können mittlerweile auch über Satelliten kommunizieren. Andererseits sehen wir aber auch dieselben technologischen Ausrichtungen und Applikationen im Bereich des Militärs, wo sie also für Zielerfassung, Truppenbewegung, Drohnensteuerung ganz allgemein auch zur Lokalisierung und Orientierung im Raum dienen können.
Das heißt, man kann es sowohl zivil als auch beim Militär verwenden. Welche Herausforderungen gibt es so bei Dual-Use-Gütern?
Ja, also Dual-Use-Güter stehen im Spannungsfeld zwischen technologischem Fortschritt auf der einen Seite und sicherheits- und verteidigungspolitischen Risiken auf der anderen Seite. Eben aufgrund dieser sehr vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten für Dual-Use-Güter existiert ein Potenzial für Missbrauch, woraus sich auch die Notwendigkeit für eine genaue Beobachtung und möglicherweise auch Regulierungen ergibt. Aus diesem Grund haben viele Staaten Exportkontrollen und Regulierungen für Dual-Use-Produkte etabliert, um sicherzustellen, dass zum Beispiel diese Güter nicht zu Menschenrechtsverletzungen oder auch zu einem strategischen Nachteil beitragen können. Die EU hat daher auch ein umfassendes Rahmenwerk entwickelt, um eben den verantwortungsvollen Export dieser Güter zu kontrollieren sowie zu vereinfachen. Strategische Vorausschau, regulatorische Kenntnisse sind hierbei aber zentral für die Unternehmen, um in diesem komplexen bürokratischen Regelwerk sich zurechtzufinden. Diese immens komplexen Prüfdokumentation und Compliance-Anforderungen für Unternehmen und für den Export von Dual-Use-Gütern gehen weit über jene Exporte und Anforderungen klassischer Industrieprodukte hinaus. In der Regulatorik ist eine der großen Herausforderungen, genau diese Gratwanderung zu schaffen, um einerseits verantwortungsvoll mit diesen Risiken umzugehen und andererseits aber auch nicht technologische Innovationen und Fortschritte zu hemmen. Eine weitere Herausforderung ist der Zeitfaktor. Exportkontrollen müssen mit der Schnelligkeit von Technologieentwicklungen Schritt halten. Auch das technische Verständnis ist eine immense Herausforderung. Oft ist eben sehr spezialisiertes Fachwissen nötig, um die Verwendungszwecke eines Guts und die angemessenen rechtlichen und regulatorischen Einschränkungen überhaupt zu bestimmen. Damit geht auch eine gewisse vielschichtige institutionelle Herausforderung einher. Bewusstseinsbildung, die Verwaltung von Wissen innerhalb von Organisationen und geeignetes Fachpersonal sind daher allesamt wesentliche Aspekte, vor denen auch wir stehen hier im BMLV.
Da gibt es dann viel zu beachten. Clara, welche Fragen gibt es denn bei der Community zu Dual-Use-Gütern?
Es kamen vor allem Fragen zu Drohnen, zum Beispiel über welche Fähigkeiten zur Drohnenabwehr das Bundesheer aktuell verfügt oder was da für die Zukunft geplant ist.
Ja, vielleicht kann man ganz allgemein beginnen. Also wir haben über die Relevanz von Drohnen gesprochen. Drohnen sind also zum Beispiel in militärischen Aufklärungsszenarien äußerst vielseitig einsetzbar. Im Bereich der Infanterie ermöglicht sie vorausschauende Erkundung des Geländes und potenzielle Gefahren, ohne die Soldaten dabei selbst unnötig in Gefahr zu bringen. Auch bei der Objektsicherung spielen sie eine entscheidende Rolle, indem sie also zusätzliche Überwachung der Umgebung bieten und so ein optimales Lage- und Entwicklungsbild liefern. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat dann schließlich sehr eindrücklich gezeigt, wie unverzichtbar der Einsatz von Drohnen sowohl in der Abwehr als auch im Offensivbereich und in der Aufklärung geworden ist. Und jetzt geht es eben darum, diesen entscheidenden Informationsvorsprung auf verschiedenen Ebenen zu erzielen, um eben bereits im Vorfeld zu wissen, was hier auf einen zukommt. Das österreichische Bundesheer beschafft aktuell 315 dieser neuen Aufklärungsdrohnen, die zum Beispiel mit Tag-Nacht-Sicht für den Einsatz auf gefechtstechnischer Ebene implementiert werden sollen. Im Bereich der Drohnenabwehr hat also das Bundesheer schon seit längerem Systeme im Einsatz. Hier zum Beispiel dieses ELDRO, dieses elektronische Drohnenabwehrsystem. Das wurde damals im Zuge der Ratspräsidentschaft 2018 beschafft. Und auch im Rahmen des Aufbauplans 2032+ sind hier zahlreiche weitere, zum Beispiel bodengebundene Luftabwehr- und Drohnenabwehrsysteme vorgesehen, die sich derzeit in Beschaffung befinden, beziehungsweise auch im Bereich der 35 mm Fliegerabwehrkanone in der Nutzungsdauerverlängerung und so weiter, bis ins Jahr 2028 dann auch erstmals hier bei uns wieder voll verfügbar sind.
Ja, mehr Infos zu den Drohnen gibt es in den Shownotes.
Ja, Daniel, wozu brauchen bzw. verwenden wir eigentlich künstliche Intelligenz, also KI, beim Bundesheer?
KI-Anwendungen kann man im Prinzip entlang des gesamten Spektrums der militärischen Fähigkeiten verwenden. und daher auch im Bundesheer sehr breitflächig zum Einsatz bringen. Also man kann hier zum Beispiel die Effektivität von militärischen Kommandostrukturen durch reduzierte Reaktionszeiten, aber auch Vernetzung, dann für die Ermöglichung von sogenannten Multi-Domain-Operations steigern. Man kann die Effizienz von Logistik und Wartung und die Lebensdauer von Gerätschaften und Ausrüstung verlängern. Und die durch KI verbesserte Datenanalyse ermöglicht eben ganz allgemein gesprochen eine immense Effizienzsteigerung eben bei Logistik, Drohnenabwehr, Entscheidungsfindung, Aufklärung, Lagebilderstellung, aber auch bei der Krisenfrüherkennung, wie wir sie etwa im Bereich strategischer Vorausschau schon aktuell vornehmen. Es gibt hier zahlreiche Systeme. Ich möchte vielleicht ein Projekt herausgreifen, das wir aktuell in der Generaldirektion Verteidigungspolitik auch betreiben. Das ist das Lagebild hybride Bedrohungen, wo wir also sehr stark datengetrieben versuchen, bestimmte Indikatoren für hybride Bedrohungen zu identifizieren und dann letztlich auch den Endanwenderinnen, sprich den Analystinnen und Analysten, aber auch den Entscheidungsträgerinnen und Trägern auf allen Ebenen hier ein sehr kohärentes Lagebild zu ermöglichen.
Und wie stellen wir sicher, dass die menschliche Kontrolle gewahrt bleibt, wenn KI so schnell arbeitet?
Ja, was du ansprichst, ist natürlich ganz spannend, ist die Beibehaltung dieses Prinzips der menschlichen Kontrolle als zentralen Eckpfeiler auch der Ressortposition zu künstlicher Intelligenz bei uns im Haus. Das BMLV tritt hier eben für den Erhalt dieser bedeutungsvollen menschlichen Kontrolle, wie es so schön im Fachjargon heißt, über autonome Waffensysteme ein und spricht sich auch für ein Verbot von sogenannten vollautonomen Waffensystemen aus, die also nicht unter diese bedeutungsvolle menschliche Kontrolle gebracht werden können. Beim Einsatz eines AWS, also eines autonomen Waffensystems gegen Menschen, muss also daher immer ein Mensch auf dieser sogenannten Schleife, also Human on the Loop, sein, abgesehen von Systemen zu rein defensiven Zwecken. Und beim Einsatz eines AWS gegen materielle Ziele muss also ein kontextabhängiger, flexibler Einsatzraum im Vorhinein zur Aktivierung dieser autonomen Waffensysteme bereits festgelegt werden. Das ist also ganz zentral für uns.
Clara, ich bin überzeugt davon, dass die Community auch ein paar Fragen gehabt hat dazu.
Ja, unsere Follower interessiert, welche Rolle KI, Automatisierung und datengetriebene Systeme im Militär spielen.
Ja, also wie bereits erwähnt, im Bereich zum Beispiel Cybersicherheit natürlich ganz massiv. Hier kommt es ganz wesentlich darauf an, diese immense Datenmenge, die hier kommt und auch diese sehr, sehr hohe Anzahl an Angriffen, die wir täglich erleben, zu klassifizieren, zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen auch einzuleiten, wofür zum Beispiel der menschliche Entscheidungsfindungsprozess schlicht zu langsam wäre. Also wir reden hier von der Ermöglichung eines erhöhten Schutzstandards gegenüber bisherigen Systemen. Wir haben es angesprochen für die Lagebilderstellungen auf allen Ebenen. Also auch hier aufgrund dieser immer stärker werdenden Vernetzung haben wir auch immer mehr Sensorik in allen Systemen, die auch immer mehr Daten erzeugen. Und diese Daten müssen sinnvoll miteinander in Beziehung gebracht werden und ausgewertet werden können. Das können menschliche Analystinnen und Analysten einfach nicht mehr ohne Unterstützung von automatisierten, KI-getriebenen Systemen.
Kommen wir einmal zum Wirtschaftlichen. Europa spricht viel von digitaler Souveränität. Sind wir bei Defense Tech aktuell nur Käufer von US-Technologie oder bauen wir eigene Ökosysteme auf?
Ist eine sehr spannende Frage, sehr auf den Punkt gebracht. Ich würde mal damit beginnen, vielleicht digitale Souveränität kurz zu fassen, wovon wir hier überhaupt sprechen. Wir können sagen, dass digitale Souveränität Handlungs- und Entscheidungsfreiheit bedeutet und die Fähigkeit von Organisationen und Gesellschaften, aber eben auch Staaten, Unternehmen und Individuen, in der digitalen Welt eigenständig zu handeln. Und jetzt kommt das Entscheidende, und über diese Technologien, Daten und Infrastrukturen autonom zu bestimmen. Das ist ganz wesentlich, um eben diesem Kompromittieren von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Daten und Systemen zu widerstehen. Also wir haben hier ein sehr, sehr komplexes Feld. Digitale Souveränität bedeutet nicht immer automatisch Autarkie, also die vollständige Verfügbarkeit von Dingen, sondern möglicherweise auch ein bewusstes Inkaufnehmen von Risiken. Und eben in dieser zunehmend digitalisierten und auch geopolitisch fragmentierten Welt ist digitale Souveränität Voraussetzung für Selbstbestimmung, aber auch eben wirtschaftliche Unabhängigkeit und die Wahrung unserer demokratischen Werte. Und Europa steht hier zwischen diesen digitalen Supermächten, auf der einen Seite USA, auf der anderen Seite China, unter massivem Druck, technologische Abhängigkeiten auch zu reduzieren. Wir haben hier einige Initiativen auch auf europäischer Ebene im Bereich Cloud-Infrastruktur, zum Beispiel das Projekt Gaia-X, wo auch Österreich sehr stark beteiligt ist. Oder es gibt hier auch den EU-Chips-Act, die also zeigen sollen, dass der Aufbau eigener Kompetenzen und Infrastrukturen eben im Bereich Cloud, künstliche Intelligenz, Halbleiter und Open Source entscheidend ist. Die Abhängigkeit von US-amerikanischen und zunehmend auch chinesischen Technologien ist groß, da eben die meisten dieser Systeme, die wir so betreiben, auch in kritischen Bereichen, auf Plattformen wie im AWS, Google Cloud und so weiter laufen. Es gibt darüber hinaus auch regulatorische Hindernisse, die für Europa von zentraler Bedeutung sind. Da wäre zum einen zu nennen zum Beispiel der sogenannte US Cloud Act, der ermöglicht eben es US-Behörden auf Daten europäischer Nutzerinnen und Nutzer zuzugreifen, auch wenn diese Daten sich physisch, unter Anführungszeichen, innerhalb Europas befinden, also auf Servern innerhalb der EU. Laut einem, um ein bisschen das Ausmaß auch zu verdeutlichen, wie abhängig wir hier sind, laut einem Bericht des ehemaligen Chefs der Europäischen Zentralbank, also Mario Draghi, ist die EU bei 80% ihrer digitalen Technologien und Anwendungen vom Ausland abhängig. Wir erinnern uns, Smartphones, das war Thema vorher, auf Smartphones laufen entweder iOS oder Android, also Betriebssysteme von Apple oder Google. Und zusammen haben sie in Europa etwa einen Marktanteil von 99%. Auf 3 von 4 Rechnern in Europa ist Windows von Microsoft installiert, in der Regel zusammen mit Word, Excel, PowerPoint, Teams und Outlook. Und der Marktanteil in Deutschland von Microsoft im Bereich Office liegt bei ca. 90%. Die 3 großen Tech-Konzerne Amazon, Google und Microsoft beherrschen zudem ca. 65% des weltweiten Cloud-Markts. Nur wenige EU-Staaten haben konsequent risikobehaftete Anbieter, wie zum Beispiel Huawei, aus dem 5G-Netz ausgeschlossen. Insgesamt ist also Europas digitale Souveränität, obwohl ein digitales Programm und auch ein zugehöriges Board auf europäischer Ebene dazu eingerichtet wurde, eher Anspruch als gelebte Realität, würde ich sagen. Da es zum Beispiel eben an einem großen Cloud-Anbieter in Europa wirklich fehlt, auch eine einheitliche 5G- oder 6G-Strategie fehlt derzeit und die Skalierung europäischer Technologieunternehmen ist zumindest ausbaufähig. Man kann also als Fazit für Europa festhalten, wir sind regulatorisch stark, technologisch abhängig und geopolitisch sehr verwundbar. Wenn man ein bisschen aufs Bundesheer vielleicht das runterbrechen will.
Ich glaube, da hat die Clara eine Frage dazu.
Ja, es wurde gefragt, für Österreich als kleines Land militärisch, technologisch wirksam bleiben kann. Hat es da überhaupt eine Chance?
Ja, also zunächst muss man mal festhalten, dass natürlich auch wir über diverse Abhängigkeiten verfügen. Wir haben eine relativ geringe digitale Autonomie, wenn man das jetzt sehr breit denkt, und sind also auch stark abhängig natürlich von ausländischer Hard- und Software. Die Frage, auf die du jetzt abzielst, ist zum Beispiel natürlich auch, wenn wir jetzt hineingehen in diese Open-Source-Lösungen, und wir haben es auch genannt, also es ist immer stärker, wie schafft man Unabhängigkeit? Das geht ganz stark über Open-Source, wo man also auf eine sehr breite Community, wo man Risiken diversifiziert, auch das Entwicklungsrisiko etc. Wir haben hier LibreOffice zu nennen. Da sind wir, eigentlich, man muss sagen, relativ ein Vorreiter auch in Europa. Wir werden auch hier sehr stark positiv bewertet. Also es hat sehr, sehr starke Berichterstattung zum Beispiel in Deutschland über das gegeben. Also wir sind hier, wir haben eine gewisse Role Model Funktion auch gegenüber anderen. Also es ist natürlich sehr stark. Das Zweite ist, also können wir was machen? Ja, also man darf sich niemals kleiner machen, als man ist. Wir haben hier natürlich auf der einen Seite ganz starke Exzellenz innerhalb des Ressorts auch. Wir haben aber auch natürlich diverse Hebel. Also wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, vor allem auch auf europäischer Ebene, über Forschungsprojekte zum Beispiel, über gemeinsame Beschaffungsprojekte etc. ganz gezielt diese Autonomie auch weiter zu stärken. Also wir haben vorher genannt Gaia-X, das war jetzt mehr im zivilen Bereich, aber wir kommen jetzt im militärischen Bereich immer stärker in diese Entwicklung hinein. Und wir haben natürlich auch und in der Direktion 6 zum Beispiel ganz starke Entwicklungsfähigkeiten.
Was ist die Direktion 6?
Ja, IKT und Cyber, also unsere Direktion, die täglich an der Front steht zum Schutz und Abwehr von Cyberangriffen, aber auch im Informationsraum natürlich. Also wenn wir hier über diese Aspekte reden, haben wir natürlich schon sehr, sehr hohe Exzellenz, die wir auch national, aber auch in europäischen Projekten einbringen können. Ein weiterer Aspekt ist, wir haben kurz angesprochen, dieses Defense Tech Ökosystem. Also das ist im Prinzip dieser weitere Bereich. Da geht es um diese Faktoren, die uns es ermöglichen, eben strukturell auch mit diesen ganzen regulatorischen Herausforderungen zum Beispiel umzugehen. Und auch hier haben wir natürlich Hebelwirkungen, weil wir jetzt zum Beispiel, also das ist ein ganz starkes Projekt, vielleicht kommen wir auf das dann noch einmal zu sprechen, eine Führungsrolle in Europa übernommen haben für den Bereich Quantentechnologie und KI. Also wenn das ist jetzt unmittelbar im GSVP-Bereich zu nennen, also im Bereich der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf europäischer Ebene. Und da kann man natürlich eben über bestimmte Use Cases schon natürlich auch bestimmte Entwicklungen fördern und befördern.
Bleiben wir gleich bei diesem Spannungsfeld zwischen der praktischen Seite bzw. dem, was technisch möglich ist, und der regulatorischen Ebene, wie du gerade erwähnt hast. Wie lassen sich militärische Anforderungen, Innovation und das Vergaberecht vereinbaren? Wo sind da die Herausforderungen? Worauf muss man da achten?
Ist auch eine ganz spannende Frage und ich will hier auch niemanden neu treten. Also bei Innovationen muss es eben sehr oft sehr schnell gehen. Das ist das Wesen von Innovationen, wie wir es jetzt erleben und sehen. Gerade. Und Vergaberecht zielt aber eher bewusst auf Sicherheit und eben nicht auf diese sehr raschen, nennen wir es einmal überspitzt formuliert, Hauruck-Verfahren ab. Auf das ist nicht ausgelegt. Viele Startups erleben aber genau ihren Untergang in diesem sogenannten Tal des Todes. Das ist also dieser Zeitraum, wo ein Startup bereits zum Beispiel aktiv ist, aber eben noch keinen oder sehr wenig Umsatz erlebt hat. Und die Herausforderung für uns liegt jetzt auch darin, eben nicht das Vergaberecht zu umgehen, sondern es, nennen wir es mal so, innovationsfähiger zu machen. Also die Verfahren zu beschleunigen, mehr Zusammenarbeit zwischen diesen einzelnen Akteuren. Also da sind wir wieder bei diesem Ökosystemgedanken. Also eben zum Beispiel zwischen Unternehmen, zwischen Forschung, zwischen unserem Bereich der Beschaffung, zwischen unserem Bereich auch der Verteidigungspolitik zu fördern. Also wichtig ist es eben, diese schnellen Innovationszyklen zu berücksichtigen und die Regulierung dahingehend anzupassen. Die Regulierung muss also diese technologische Handlungsfähigkeit und Kontrolle zugleich wahren. Das ist ein bisschen dieses Spannungsfeld, in dem wir uns hier bewegen.
Clara?
Unsere Community hat gefragt, wie schnell das Bundesheer neue Technologien aus aktuellen Konflikten, zum Beispiel Ukraine oder Iran, in Fähigkeiten übersetzen kann.
Ja, ich würde mal sagen, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir das auch machen, schon aktuell. Diese Kooperation mit Industrie, Startups, Forschung ist dieses Format der Austrian Defense Innovation Conference, die wir heuer zum zweiten Mal abgeführt haben. Diese Konferenz stärkt eben genau diese Vernetzung von KMUs, Startups, Verteidigungsindustrie, aber auch dem weiteren Ökosystem. Also hier auch die Integration in europäische Strukturen, in nationale Strukturen, entlang dieses gesamten Spektrums der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, auch dieser Wagniskapitalbereiche und so weiter. Und ein weiterer Aspekt ist, um hier auch auf der einen Seite Bedarfsträger und Bedarfsdecker zusammenzubringen. Wir hatten also heuer einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem eben teilnehmende Startups-Unternehmen auch die Möglichkeit hatten, eben ihre innovativen Lösungen für diese ausgeschriebenen Use Cases zu arbeiten und dann vor einer Fachjury auch bewerten zu lassen und dann in letzter Konsequenz auch prämiert zu werden. Das hat im heuer Ende Jänner stattgefunden.
Wir haben sogar diese Konferenz begleitet auf Social Media.
Ja, vielen Dank dafür.
Dann kann man dann vielleicht noch etwas noch einmal anschauen. Ja, werfen wir einen Blick in die Zukunft. Daniel, was glaubst du, welches technologische System wird die Art, wie wir Verteidigung verstehen, am stärksten verändert haben in Zukunft? Oder anders gesagt, welche Fähigkeiten werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren kriegsentscheidend sein?
Ja, also zunächst einmal, es gibt da wahrscheinlich nicht die eine Antwort. Also ich glaube, es wird sich vor allem um ein Zusammenspiel aus verschiedenen technologischen Systemen handeln, das eben Konflikte und Verteidigung künftig insgesamt prägen wird. Einen hilfreichen Orientierungspunkt vielleicht dafür liefert auch die Europäische Verteidigungsagentur mit den verschiedenen Technologiefokusbereichen, die sie hier genannt hat und die als besonders disruptiv identifiziert wurden. Also hier zu nennen wären eben zum Beispiel quantenbasierte Technologien, künstliche Intelligenz, Robotik und autonome Waffensysteme, Big Data Analytics, aber auch Hyperschallwaffen und natürlich Weltraumtechnologien und man darf das nicht vergessen, neue fortschrittliche Materialien, Advanced Materials, wie man es nennt. Und viele Regierungen loten aber auch, und das ist ein weiterer Bereich, mit dem wir auch uns zunehmend auseinandersetzen werden, grundsätzlich das militärische Potenzial von Bio- und Neurotechnologien aus und investieren auch in diese Bereiche. Dementsprechend ist vielleicht die Herangehensweise in den nächsten 5 bis 10 Jahren entscheidender als eine einzige bestimmte Kompetenz. Also sehr offen zu bleiben. Wir haben vorher auch das Instrument der strategischen Vorausschau genannt, um Entwicklungen auch entsprechend abschätzen zu können und auch hier die Risiken, aber auch vor allem die Gelegenheiten, die sich daraus ergeben, zu erkennen.
Was meint die Community dazu, Clara?
Es kam die Frage, ob eine eigene Ausbildung oder Weiterbildung in der Truppe geplant ist.
Naja, Defense Tech verändert natürlich Streitkräfte, nicht nur durch diese neuen Systeme, sondern vor allem durch neue Anforderungen, eben genau an Ausbildung, Führung auch, das darf man nicht vergessen, und soldatische Haltung. Also künftig braucht es sicher breitere technologische Grundkompetenzen, spezialisiertere Qualifikationen, eben etwa in den Bereichen Drohnen, KI, Cyber, aber auch ELOK, und damit einhergehend auch angepasste Führungs- und Stabsausbildungen. Die aktuellen Konflikte zeigen besonders deutlich, dass eben zum Beispiel im Bereich der unbemannten Systeme datenbasierte Entscheidungsunterstützung und der Kampf im elektromagnetischen Raum militärisches Denken schon nachhaltig prägen. Zugleich bleiben aber eben auch die operativen Grenzen von Technologien bestehen, wo eben zum Beispiel Störung, Täuschung, Logistik, Friktion, aber auch menschliche Verantwortung wirksam werden. Ich würde mal sagen, letztlich zeigt sich, dass Defense Tech nicht nur für technologischen Fortschritt im militärischen Bereich steht, sondern schon zu einem grundlegenden Wandel von Fähigkeiten, Ausbildung, Einsatzführung und strategischem Denken führen muss. Wir stehen hier am Beginn. Wir haben schon erste Schritte gesetzt, gerade an der Militärakademie, mit dem IKT-Cyberlehrgang. Also da wir gehen in diese Richtung, aber natürlich ist da noch sehr viel mehr zu leisten in den nächsten Jahren.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Weiterführende Infos zu diesem Thema Defense Tech gibt es auch in den Shownotes. Ja, das war's für heute. Daniel und Clara, vielen Dank fürs Kommen. Liebe Damen und Herren in der Community, vielen Dank für eure Fragen und vielen Dank fürs Zuhören. Und hört auch beim nächsten Mal bitte wieder her.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.